Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen zur 40. Folge vom Podcast Krebs, was nun? Neben mir darf ich André begrüßen.
Moin.
Und gegenüber sitzt uns die liebe Sarah.
Hello.
Hallo Sarah.
Hi.
Wir hatten ja in der letzten Folge, in der 39. Folge, Frau Dr. Lisa Steinhipper zu Gast, die uns schon ein bisschen was erklärt hat in diesem Brustkrebsmonat. Da hatten wir die ärztliche Seite, die wir ausfragen durften, konnten. Und nun zu uns Sarah gegenüber. Ihr werdet Sarah nachher noch im Verlaufe des Gesprächs kennenlernen. André hat ein paar Fragen wieder vorbereitet mit mir zusammen und wird die stellen. Aber Sarah, vielleicht dürfen wir dich vorher ein bisschen privater kennenlernen. Vielleicht kannst du ein bisschen was über dich erzählen, damit die Zuhörer sich vorstellen können, wer du bist.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Sarah, 27 Jahre alt. Hauptberuflich bin ich in einer Kommunikationsagentur in Köln und leite da einen Online-Marketing-Bereich. Und nebenberuflich, mittlerweile kann man schon fast sagen, engagiere ich mich ehrenamtlich zum Thema Brustkrebs-Awareness, weil ich eine BRCA1-Mutation habe. Ich bin gesunde Mutationsträgerin und habe mir vor 3 Jahren beide Brüste prophylaktisch abnehmen lassen. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin.
Genau, wir dürfen Fragen stellen, die ja sehr privat sind, muss ich sagen. Also wie gesagt, wir beide, Sarah, kennen uns schon durch unsere Vorgeschichte. Du hast eben schon erwähnt,
genau.
BRCA1, Keimbahnmutation. Ich habe BRCA2. Wie du eben schon in so einem Nebensatz fallen lassen hast, du bist aber eigentlich gesund, also nicht wie bei mir. Wurde ja praktisch wegen dem Krankheitsfall, wurde die Familiengeschichte ein bisschen aufgerollt. Bei dir, das kann ich ja vorwegnehmen, war es deine Cousine, krank geworden ist. Und dann passiert das Gleiche wie in meinem Fall. Dann wird der Familienstammbaum aufgerollt und es wird praktisch nach, ich sag mal, allen anderen Mutationsträgern gesucht. Die Vererbbarkeit ist 50-50. Also es kann sein, dass eine deiner Cousinen es hat und die andere nicht, obwohl sie vom selben Vater sind. Aber das Ganze werden wir jetzt mal beleuchten. Und ich glaube, wir starten mal mit der ersten Frage, André, oder?
Ich denke, wir fangen mal vorne an. Jetzt haben wir schon vieles gehört. Und was mich besonders interessieren würde, aber wahrscheinlich auch die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr, wie bist du zu deiner Diagnose gekommen? Also hast du selber recherchiert? Familiär habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen vernommen. Kam jemand auf dich zu? Nimm uns einfach mal mit, wie begann die Reise?
Also meine Cousine ist mit 24 Jahren an Brustkrebs erkrankt und da sind die Ärzte natürlich hellhörig geworden. Und dann ging die Testung los bei ihr und da kam halt die BRCA1-Mutation dann ans Licht und dann ja ging die Reise los in der Familie, dass halt rundum getestet wurde. Man wusste halt nicht so richtig, ob es von meinem Opa oder von meiner Oma kommt. Mein Opa lebt nicht mehr, der ist auch an Krebs gestorben, aber das war, der hatte ein Magenkarzinom und auch ein Lungenkarzinom, aber da, ja, der war halt alt, ne? Da hat man sich natürlich keine Gedanken gemacht, dass es irgendwie vielleicht mit irgendwelchen Genen zusammenhängen könnte. Und,
aber die Cousine 24, genau. Ne?
Das ist Wahnsinn. Das war tatsächlich, also wir haben auch jetzt von der Familiengeschichte, ja, es gibt so 1-2 Stories, wo man sagt, okay, da ist irgendeine Groß-Groß-Cousine jung an Brustkrebs gestorben, aber so richtig wusste man das nicht, gerade zu damaligen Zeiten. Und die erste, die es so erwischt hat, war es dann tatsächlich meine Cousine. Und ja, es geht ihr heute zum Glück wieder gut, das kann ich direkt vorwegnehmen, das hat sie alles sehr gut gemeistert. Da bin ich auch sehr stolz auf sie. Und ja, aber dann ging natürlich die Testung.
Wie alt ist sie heute, Sarah?
Die ist 29.
29, also die war schon 5 Jahre.
Okay. Genau. Aber sie hat im Grunde genommen das rausgefunden und hat dann,
aber auch offen
kommuniziert anscheinend ja auch, direkt innerhalb der Familie.
Ja. Ja, dann wurde erst von ihre Eltern getestet, dann ging es weiter mit meiner Oma, sie war dann auch negativ getestet, dann war es halt klar, dass es von meinem Opa kommt. Und dann wurde mein Vater getestet und das Ganze zog sich insgesamt 1 Jahr, bis ich dann tatsächlich mein Testergebnis bekommen habe. Wobei auch mein Bauchgefühl eigentlich schon sehr klar war, dass ich auch Mutationsträgerin bin. Und so kam es dann auch.
Dein Bauchgefühl? Wie kann man sich das vorstellen? Also, wie kannst du mir das vorstellen? Also, du merkst dann selber, denkst ja, dein Vater, da war es zuerst bekannt dann.
Genau, ja, weil wäre er negativ getestet worden, dann wäre ich ja auch raus aus der Nummer gewesen. Raus. Dem war nicht so. Und für mich war das klar in dem Moment, als meine Cousine erfahren hat, dass ich Mutationsträgerin bin, weil ich immer schon so ein komisches Bauchgefühl hatte. Dafür muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ich meine Oma an Brustkrebs verloren habe, mütterlicherseits, aber also völlig unabhängig von der Mutation. Und da habe ich damals immer schon gedacht, boah, das Thema wird dich mal sehr prägen. Unabhängig davon, dass wir uns total nahe standen. Das war immer so ein Gefühl, was mich begleitet hat, wo ich damals schon wusste, boah, ich würde mich total gerne in dem Thema engagieren. Und ja, viele Jahre danach habe ich dann die Antwort bekommen, wie ich mich konkret engagieren kann durch meine eigene Mutation.
Dieses Bauchgefühl, das ist irgendwie, was du beschreibst, dass man so eine Vorahnung hat. Trotzdem stelle ich mir dieses ganze Jahr, was du gerade beschrieben hast, voller Unsicherheit vor, oder? Oder warst du total direkt irgendwie tätig und genau, beschreib doch einfach mal.
Ich habe mir im Vorfeld tatsächlich schon Gedanken gemacht, welchen Weg ich dann gehen wollen würde, wenn es zum Mutationsergebnis kommt. Und für mich war eigentlich direkt klar, dass ich mich prophylaktisch operieren lassen möchte. Aber so das Jahr, wo ich dann warten musste, das hat mich echt verrückt gemacht. Ne? Also da wäre ich auch gerne der Uniklinik irgendwie aufs Dach gestiegen und gesagt, okay, jetzt zieh mich vor, ich will nicht mehr warten und ich möchte jetzt irgendwie das Ergebnis haben. Weil meine Cousine und ich, wir sind unterm Strich ja gleich alt. Ne? So zwei Jahre liegen dazwischen. Das ist ja überhaupt nichts. Wo ich dann auch gedacht habe, okay, das hätte mich ja genauso treffen können. Und man sagt ja immer, 5 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsalter in der Familie sollte man handeln, wenn man da prophylaktisch was unternehmen möchte. Und da war ich schon irgendwie 3 Jahre drüber. Und da habe ich gedacht, hui, aber jetzt husch, husch. Ganze Warterei, das hat sich, ach, das war echt total ätzend. Ja, und habe dann aber, ich habe im Mai von der Mutation erfahren und habe mich dann im Dezember auch schon operieren lassen. Also da habe ich dann sehr schnell Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, du konntest dich also ab der Diagnose von deiner Cousine, also dass sie BRCA1 ist, dann schon damit beschäftigen quasi.
Ja, wobei ich auch so unterm Strich sagen muss, wenn ich kurz dazwischen grätschen darf noch. Ja, klar. Also rückblickend fand ich mich auch sehr vorlaut, weil ich immer gesagt habe, ja, dann lasse ich mich prophylaktisch operieren. Und als es dann wirklich zu dieser Entscheidungsfindung gekommen ist, dachte ich mir so, Halleluja, das ist halt nochmal ein kompletter Unterschied, das zu sagen und es dann auch wirklich durchzuziehen. Also das war schon echt, ja, eine krasse Zeit unterm Strich.
Ja, wie gesagt, da kommen wir ja gleich noch zu. Mhm. Wir haben ja tatsächlich ein paar Fragen für dich vorbereitet, die auch wirklich mehr in die Tiefe noch gehen. Was mich nochmal eben so oberflächlich interessiert, weil ich wusste auch damals, dass irgendwas in der Familie nicht stimmt, wenn alle an Krebs sterben und alle an unterschiedlichen Sachen auch noch bei uns, ne? Also da war ja, ich sag mal, alles bei, ne? Von Pankreas über ja, nicht so ganz bekannte gynäkologische Krebsarten, ne, die immer an verschiedenen Stellen waren.
Ja.
Aber ich hatte vorher nichts vom BRCA gehört, dass irgendwas genetisch daneben geht. Das hatte ich mir schon irgendwie gedacht, das muss irgendwas eine Auffälligkeit sein. Aber ich hatte nie von solchen Mutationen gehört. Da war eben nur meine Frage, hattest du vor deiner Cousine, also davor schon was davon gehört oder war das auch dann ab der Erkrankung der Cousine neu?
Nee, tatsächlich wusste ich, dass es familiäre Brustkrebserkrankungen gibt, weil meine Mutti halt in einem Brustzentrum arbeitet und sie arbeitet, seit ich geboren bin, schon in der Gesundheitsbranche und da war ich irgendwie häufig auch mal mit auf der Arbeit und das ganze Thema hat mich immer schon sehr interessiert und dadurch war ich auch von Anfang an sehr aufgeklärt, auch schon zu der Zeit, als meine Mama ihre Mama dann verloren hat an Brustkrebs und wusste eben auch, dass es halt in der Familie liegen könnte. Letztendlich kam es dann aus einer komplett anderen Richtung, wo ich nicht mitgedacht oder mitgerechnet hatte, weil es einfach ja nicht so viele auffällige Krebserkrankungen bei uns gab. Ne? Das war höchstens dann mal, dass man gesagt hat, okay, das liegt irgendwie am Alter, aber jetzt nichts super Auffälliges, wo man irgendwie verdächtig werden könnte. Ne?
Und für dich, dann ging es ja dann zum Humangenetiker, dann wurdet ihr direkt im Klinikum vor Ort oder in Köln dann irgendwie betreut, nehme ich an. Mhm. Und wurden euch da schon direkt oder dir speziell dann auch Hilfestellung und die entsprechenden Informationen bereitgestellt? Oder musstest du dir mit Hilfe deiner Cousine, deiner Mutter auch erstmal alles selber erarbeiten? Wie war das so von deiner Seite?
Da war tatsächlich noch Corona-Zeiten sehr, also sehr akut zumindest, dass es da noch irgendwelche Restriktionen und alles gab. Und deswegen habe ich das Telefonat, als ich von meiner Mutation erfahren habe, dann wirklich auch zu Hause durchgeführt. Also ich war gar nicht in Köln in den Räumlichkeiten, okay, sondern habe es zu Hause bei mir auf der Couch gemacht. Meine Mama war auch da und unterm Strich bin ich auch sehr froh, dass ich da irgendwie bei mir zu Hause war. Es ist natürlich doch unterm Strich ein Schock, aber ich bin da schon sehr umfassend auch in dem Telefonat dann aufgeklärt worden. Die haben einem dann auch einen Moment gegeben, dass man sich erstmal sammeln konnte. Man natürlich doch, es sind einige Tränchen geflossen an dem Tag und auch die Tage danach. Aber die haben schon sehr klar und deutlich auch gesagt, dass wenn man mal was finden sollte in der Brust, dass ich mich halt auch aufs Schlimmste einstellen muss, weil mein Lebenszeitrisiko halt bei 90% lag. Und für mich war dann klar, okay, also habe ich damals schon im Gespräch gesagt, dass ich den prophylaktischen Weg gehen möchte. Letztendlich haben sie natürlich alles nochmal schriftlich auch zugeschickt, weil man ist so aufgeregt in der Zeit natürlich, dass man auch das ein oder andere nochmal vergisst. Deswegen schicken die das Ganze schriftlich auch nochmal hinterher und fassen das Gespräch zusammen. Und ja, genau, dann ging es dann irgendwie weiter.
Hört sich ja erstmal gut an, dass man erstmal so gut aufgeklärt ist, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Gewissheit, das schwarz auf weiß zu sehen, da erinnere ich mich so ein bisschen auch an bei mir die Diagnose oder eigentlich auch sämtliche Schritte danach, das ist egal, ob dann irgendwann ein Schwerbehindertenausweis mit 100% ausgestellt wurde, unbefristet oder halt damals dann tatsächlich diese palliative Diagnose. Man hat das alles gesagt bekommen, aber schriftlich vor sich zu haben, es ist wirklich ernst. Das fühlt sich einfach dann nochmal anders, zumal du ja auch wirklich keine Beschwerden oder du bist einfach kerngesund gewesen zu dem Zeitpunkt.
Genau, ja. Ich bin
ja nur, du hast
zum Glück.
Gott sei Dank, Sarah.
Genau.
Toi, toi, toi.
Ich wollte noch mal auf so einen kleinen, das hast du auch so im Nebensatz gesagt, aber das, ich sag mal, verweist ein bisschen auf unsere Folge 39. Lisa hat nämlich auch in der Podcast-Folge erwähnt, dass man dieses Lebenszeitrisiko errechnen kann für Brust- und Eierstockkrebs. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Bei dir wird natürlich wahrscheinlich das Alter deiner Cousine, 24 bei Erkrankung, ganz schön reingehauen haben in den Rechner, dass du 90% bekommst, ne? Aber auch sonst liegt das irgendwo zwischen 70 und 80.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn, ne?
Das ist schon echt krass.
Ich kann das gut verstehen, dass manche sich dann operieren lassen.
Ja, also ich finde das immer noch wahnsinnig. 90%. Man sagt das dann so einfach. Ich mache das dann prophylaktisch, aber
Ich glaube nicht.
Genau.
Ich glaube, das ist ja das, was wir in dieser Folge so ein bisschen von Sarah rauskriegen wollen, ne? Ist es einfach, ist es nicht einfach gewesen?
Also war das für dich eine Entscheidung, die direkt klar war oder war es dann auch wirklich ein Prozess, der sich über Wochen dargestellt hat? Oder länger vielleicht sogar?
Nee, also eigentlich tatsächlich stand meine Entscheidung direkt fest, weil ich meine Oma schon hab dran sterben sehen und das war schon, wo ich dachte, boah, das ist echt irgendwie, das kann eine üble Geschichte oder ein übles Ende nehmen. Und dazu, ich bin dann sehr schnell auch, hatte ich einen MRT-Termin, weil meine Cousine eben so jung ist, sonst geht das ja erst ab 25 Jahren los. Und da hatte ich dann auf der rechten Seite auch einen kleinen Knoten. So, und irgendwie mit der Mutation im Gepäck hat man natürlich, das sah schon irgendwie alles gutartig aus, aber man wollte sich natürlich absichern und hat dann eine Vakuumbiopsie durchgeführt. Und das war für mich echt nochmal so eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, das reicht mir einmal. Also das war echt diese Sorge, wo man dachte, man hat jetzt gerade erst von der Mutation erfahren und jetzt hast du einen Mini-Knoten in der Brust. Das ist ja irgendwie echt ein schlechter Witz, ne? Weil ich natürlich auch die ganze Zeit die Worte irgendwie im Ohr hatte, so ja, wenn mal was gefunden wird, dann muss man sich auf Schlimmste und Chemotherapie und alles einstellen. Das hatte ich natürlich die ganze Zeit im Kopf, als ich da in dieser Röhre lag und dachte mir, danke, einmal und nie wieder. Und das hat natürlich dann nochmal, ja, den letzten Stoß auch gegeben, ne? Aber unterm Strich, die Entscheidung, ich sag das jetzt so, okay, das stand für mich irgendwie immer fest, aber halt einfach aus persönlichen Gründen. Ich spreche halt eben sehr viel auch mit Frauen, wo es eben nicht so einfach ist, diese Entscheidung, die halt eben noch nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll. Und ganz wichtig finde ich, immer so als Tipp mit auf den Weg zu geben, dass man sich einfach mal eine Pro- und Kontraliste macht. Was spricht dafür, was spricht dagegen, was spricht für die intensivierte Vorsorge und was dagegen. Man muss aber natürlich auch sich darüber im Klaren sein, dass wenn man sich für die intensivierte Vorsorge entscheidet und es wird mal was gefunden, dass man dann halt auch nicht rückblickend sagt, ah, hätte ich mich mal operieren lassen. Ne? Also, dass man hinter den Entscheidungen, die man trifft, auch wirklich zu 110% hintersteht. Ne? Da, weil es ist natürlich psychisch auch, ja, ein absolutes Karussell. Und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man das nicht übers Knie bricht, sondern sich wirklich Gedanken darüber macht, was möchte ich? Kann ich mit Konsequenzen leben? Ich meine, es heißt ja nicht, dass jeder jetzt an Brustkrebs erkrankt. Ne? Das Risiko dafür ist nun mal sehr hoch. Aber die Garantie hat man ja auch, zum Glück nicht. Und man greift natürlich, was häufig so oder was ich häufig gefragt werde, ja, aber man greift ja in einen gesunden Körper ein mit so einer prophylaktischen Operation, ne? Aber für mich war halt immer klar, okay, ich möchte lieber meinen gesunden Körper erhalten, auch wenn es natürlich, wenn ich jetzt erstmal einen Moment eingreife. Aber es ist für mich was anderes, ob ich jetzt mir die Brüste abnehmen lasse oder mich irgendwann vielleicht einer Chemotherapie unterziehe, wo dann schon Krebs einmal im Körper war. Das ist für mich halt einfach ein riesiger Unterschied. Für mich war dann sehr schnell klar, ich lande auf dem OP-Tisch.
Ja, wenn du dann auf dem OP-Tisch warst und das Brustgewebe ja entfernt wird oder wurde, erlangst du eine 95-97%ige Sicherheit, nicht mehr an Brustkrebs zu erlangen. Das war ja dein Argument.
Ja.
Hast du denn so ein bisschen aus deiner Erfahrung, wir haben schon gehört, du engagierst dich viel, was sind denn die Argumente, das nicht zu tun? Was, also irgendwie für mich, jetzt wo ich auch Krebs habe, für mich würde die Entscheidung auch einfach sein. Also ich würde mich auch auf jeden Fall operieren lassen, weil ich genau weiß, was jetzt kommt, ne? Was für anstrengende Besuche kommen, was für anstrengende, also Arztbesuche, was für anstrengende Termine wir haben, ne? Diese allein unsere Angst vorm CT. Aber hast du so ein bisschen Erfahrung, was die Personen gesagt haben, die es nicht gemacht haben?
Also ich hatte auch so eine kleine Pro- und Kontraliste und das Einzige, was bei mir auf der Kontraseite stand, ist, dass man das Gefühl in der Brust verliert. Ne? Also das ist halt einfach nur noch eine Hülle. Also da tut sich sehr wenig. Was auch
ist das immer so?
Ja, eigentlich schon.
Ja.
Okay. Also das Gefühl ist weg, weil man möchte natürlich sehr gründlich das ganze Brustgewebe da rausholen. Da sind die Nerven natürlich dann mit von der Partie, ne? Und ich finde das immer sehr süß, wenn ich dann einmal im Jahr irgendwie zum Ultraschall gehe und meine Chirurgin dann sagt, Sarah, gleich wird's kalt, ja? Und ich so, ja, keine Ahnung, kann nur heiß sein, merke ich nicht, ja? Und das ist immer irgendwie so ein kleiner Running Gag dann bei uns jedes Mal. Aber ich weiß halt, dass für viele Frauen einmal so das Kinderthema ein Punkt ist. Also wann mache ich die OP? Schon irgendwie bevor ich Kinder bekomme oder eben danach, weil es eben ums Stillen geht, wo mein Argument dann immer ist, irgendwie, man weiß ja nicht, ob es mit dem Stillen überhaupt funktioniert. Das war halt für mich kein Kriterium, um das irgendwie hinauszuzögern und natürlich auch vor dem Hintergrund, dass meine Cousine sehr jung ist oder halt auch einfach, ja, wo die Brüste so einen hohen Stellenwert haben, sich irgendwie vielleicht auch als Frau zu identifizieren, dass sie da auch einfach Sorge für haben. Das sind so die Hauptargumente tatsächlich.
Ich versuche das nachzuvollziehen und ich glaube auch, jetzt in so einer Situation zu sein, Krebs zu haben, also das ist einfach psychologisch noch viel vergleichen will ich es gar nicht. Es ist einfach eine sehr psychische Belastung. Und hast du Freunde, Familie da immer irgendwie up to date gehalten oder hast du das so ein bisschen für dich ausgemacht, würde mich noch interessieren.
Ich bin damals schon sehr offen damit umgegangen und tue es heute auch noch. Und das kam eigentlich auch immer gut an. Also das, ja. Da wurde ich auch immer, wenn ich irgendwie darüber sprechen wollte, war das auch nie irgendwie ein Problem, dass man gesagt hat, okay, irgendwie darüber will ich jetzt nicht sprechen. Man merkt natürlich schon, ich war zu dem Zeitpunkt 23, bin mit 24 dann operiert worden, dass natürlich die wenigsten irgendwie, die sagen dann, ja, man steht dahinter und ach, das würde ich genauso machen. Aber die haben natürlich gar nicht so die Erfahrungswerte, um zu sagen, also um das wirklich hundertprozentig nachvollziehen zu können. Und da kann man auch keinem irgendwie einen Strick draus drehen. Das sind dann irgendwie häufig so gut gemeinte Floskeln, die man irgendwie auch akzeptieren muss. Den wirklichen Austausch, um wirklich, ja, sich mit Betroffenen auszutauschen, die das wirklich zu 110% nachvollziehen können, da ist halt das BRCA-Netzwerk ganz gut. Ne? Da gibt's dann Online-Gesprächskreise oder auch Gesprächskreise vor Ort, um sich da halt eben auszutauschen mit Betroffenen. Das war auch damals meine erste Anlaufstelle, einfach um mit anderen Frauen darüber zu sprechen, weil es einfach ein riesiger Unterschied ist, ob du mit Betroffenen sprichst oder mit deinen Freunden, die irgendwie vielleicht sagen, ja, würde ich genauso machen, aber diese ganzen Ängste, Gedankengänge, die da wirklich hinterstecken, nicht nachvollziehen können.
Nee, das können viele nicht, ne? Also tatsächlich, diese Ängste können nur welche nachvollziehen, die auch eine vererbbare Krebserkrankung oder Keimbahnmutation haben. Das ist wie bei uns auch, die schon an Krebs erkrankt sind. Viele können sagen, dass sie sich vorstellen können, wie das ist.
Aber das
wenn
kann
man so
nicht.
Alle drei Monate. Nein, genau. Nee. Das haben wir beide auch schon oft gehabt, das Gespräch. Ja. Obwohl du ja BRCA1 als Keimermutation hast, kannst du dich nicht zu 100% in meine Lage reinversetzen. Das gelingt
absolut
dir auch nicht.
Nee.
Aber vielleicht kannst du uns verraten, ob auch irgendwelche negativen Gespräche hattest in deinem Freundeskreis. Also gab es da auch Stimmen, die das nicht verstehen konnten, wo du dann gesagt hast, sag mal, du kannst das gar nicht nachvollziehen so, oder gab es bei dir gar nichts?
Nee,
also
gab es nicht.
Alle nur Zustimmung.
Ja, total. Also flächendeckend. Ja. Ich erlebe das auch oft von Frauen, wo dann irgendwie der Familiensegen irgendwie schief hängt und die dann irgendwie so der Buhmann in der Familie sind, weil sie irgendwie der Überbringer dieser Mutation
schlechte
dann sind.
Nachrichten.
Das ist echt total krass. Die werden dann echt teilweise nicht mehr zu Familienfesten eingeladen und alles. Also was ich für Stories schon erlebt habe, das ist echt wild. Das ist also das,
obwohl
ist,
sie
ein, da finde ich auch keine
ja
netten Worte für. Ja, deswegen.
Nein, kann man auch
aber
nicht, nee.
Zum Glück in meiner Familie und auch in meinem Freundeskreis ist es da musste ich mich nicht in einem Moment für irgendwas schämen oder rechtfertigen für meine Entscheidung oder so. Da standen immer alle geschlossen hinter mir.
Ja, weil eigentlich sind sie ja dann auch wirklich die Aktivsten in der Familie, wenn sie das rausgefunden haben, ne? Weil andere, die vorher erkrankt sind, es gibt das schon seit 1999, die Erkenntnis, dass es BRCA gibt.
Genau.
Und hätte ja auch eine Generation vorher rausfinden können, sage ich immer bei mir. Also ich hätte es auch gerne vorher gewusst, vielleicht in einem jüngeren Alter. Dann hätte ich auch natürlich eine intensivere Vorsorge bekommen und so weiter und so fort. Aber hätte, wäre, wenn, zählt einfach nicht, ne? Ich bin aber froh, dass du diesen Weg gewählt hast, also dass du das proaktiv angegangen bist. Mhm. Bei dir steht ja noch eine Entscheidung aus. Also ich weiß ja, BRCA1, ne? Wir haben nicht nur den Brustkrebs, sondern wir haben auch den Eierstockkrebs.
Eierstockkrebs gibt's auch noch, genau.
Genau, darauf hat ja Lisa letztes Mal auch so ein bisschen noch gepocht, dass man, wenn denn, an ein Konsortium geht, also an eine Klinik, die Mitglied ist im Konsortium für Brust- und Eierstockkrebs, um da dann auch wirklich die richtige Vorsorgeerklärung zu bekommen. Die richtige,
ja, das ist ja der Punkt, es gibt ja keine Vorsorge für Eierstockkrebs, ne? Das ist halt das Typische.
Nee, genau.
Ja, das ist ja auch.
Ja, aber die Erklärung halt, was man als Vorsorge hat.
Genau.
Und das macht ja die Entscheidung auch so ein bisschen
OP, das ist
leichter.
Die Möglichkeit, ne?
Genau, da wollte ich mit dir hin. Also genau, welche Gedanken hast du dir zu dem Thema Eierstockkrebs gemacht?
Ja, also genau das Gleiche, ne? Die Schätzchen fliegen raus, wenn es soweit ist und die Familienplanung abgeschlossen ist. Irgendwann kommen die Eierstöcke und Eileiter auch raus. Wir haben keinen Eierstockkrebs in der Familie, was mich jetzt auch erstmal irgendwie so ein bisschen beruhigt. Aber trotzdem muss ich auch sagen, so in den nächsten Jahren muss man einfach gucken, was sich irgendwie ergibt, was sich so entwickelt und dann, ja, fliegen auch die Eierstöcke raus. Also, weil es halt einfach keine Vorsorge dafür gibt. Und die Empfehlung liegt dann eben auch so, ich glaube, zwischen 35 und 40, dass man sich halt, wenn die Familienplanung abgeschlossen ist, die Eierstöcke und Eileiter auch entfernen lässt. Und ja, ich glaube, das kann ich zu 100% auch raten, weil Eierstockkrebs halt häufig dann auch zu spät erkannt wird, weil es halt ja im Anfangsstadium wenig Symptome häufig macht. Und das ist eine wahnsinnig tückische Geschichte.
Also da nur mein kleines Laienwissen, wir sind ja beides keine Ärzte, André, ich, aber tatsächlich die Eierstöcke liegen wohl irgendwie mit sehr viel Luftumgebung in so einem Luftraum, können mit Sono schlecht beobachtet werden, und wenn dann wirklich was gefunden wird und Schmerzen auftreten, wie du schon sagst, Sarah, dann ist es meist schon ein sehr weit fortgeschrittenes Stadium, wenn nicht sogar metastasiertes Stadium.
Genau.
Und deswegen tendiert man da tatsächlich wirklich zu, ich glaube mit 35, ne? Habe ich das Alter so richtig in Erinnerung?
Also mit, das ist auch meine dann persönliche Deadline.
Okay, ist auch deine
aus Deadline. Dem Nähkästchen zu plaudern, genau.
Ja, wir sind ja sehr privat hier. Das ist ja das, was wir dir entlocken wollen, so ein paar Gedanken zu dem ganzen Thema, weil das ist ja schon wirklich ein großer Schritt. Also die Brust ist das eine, aber dann natürlich mit der Kinderplanung, Familienplanung zusammen die Eierstöcke sich zu entfernen lassen. Ich habe eben rausgehört, dass dich das im Moment nicht dauerhaft beschäftigt, weil in deiner Familie die Krankheit noch nicht vorgekommen ist. Oder hast du da öfters Gedanken dran und zählst schon die Tage bis 35, so sage ich mal?
Also, ich zähle jetzt nicht die Tage, wo ich 35 bin. Da würden jetzt wahrscheinlich auch all meine Freunde drüber lachen, weil wir sowieso immer was Alterwitze machen, wenn ich auf die 30 bald zugehe.
Und unter 30, das wäre jung.
Das war so ein kleiner Running Gag bei uns, aber ich bin froh, wenn sie weg sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mache, wenn ich dann einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gehe, mache ich ja auch einen Vaginalultraschall, was glaube ich auch einfach Peng ist, aber ich mache ihn trotzdem für meinen Kopf, keine Ahnung, ist so ein Tick von mir, dass ich den jedes Mal mitmache. Und da gehe ich trotzdem mit einem mulmigen Gefühl hin, ne? Also das ist, ich hoffe, dass es alles gut über die Bühne geht und die Schätzchen da vorher rausfliegen. Aber ich bin auch froh, wenn sie raus sind, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es eben einfach so tückisch ist und häufig später erkannt wird und bla. Und auch wenn man natürlich dann in die Hormonersatztherapie macht, ne, also das ist natürlich dann auch das Thema, was ansteht, wenn die Eierstöcke raus sind. Im Moment nehme ich ja die Pille möglichst durch. Das ist halt auch immer ein ganz spannendes Thema für die Zuhörerin, weil ich eine gesunde Mutationsträgerin bin und dadurch, wenn ich die Pille halt möglichst durchnehme, ist natürlich kein Eisprung. Und ganz häufig ist dann, wenn das Ei durch diesen Eileiter wandert, das ist immer mal wieder die kritische Phase, wo sich Eierstockkrebs entwickeln könnte. Und deswegen alle meine Ärzte sagen, nimm schön die Pille durch. Also auch ich mache ab und zu Pausen, das schon, aber das möglichst selten irgendwie, weil ich sonst halt, ich mir da fröhlich die Hormone reindengel, dann merke auch ich es irgendwann. Und aber das ist so ein Ding, was ich als gesunde Mutationsträgerin machen kann. Meine Cousine ist erkrankt, die nimmt die Pille nicht, die kann es halt eben nicht machen. Und dann später, wenn die Eierstöcke raus sind, kommt dann die Hormonersatztherapie. Ich meine, im Moment ist es natürlich auch, muss man drüber nachdenken, ich habe eine normale Hormonproduktion und die Pille, ne, kommt nochmal on top. Das ist natürlich, wenn die Eierstöcke raus sind, dann wird es natürlich dann einfach ersetzt, ne? Und hauen wir nicht noch mehr Hormone obendrauf. Einfach auch, um zu verhindern, dass man eben nicht mit 35 in die Wechseljahre kommt, weil natürlich dann der Alterungsprozess nochmal ein anderer ist. Es können Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose und so steigen. Das möchte man natürlich verhindern. Deswegen wird man so mehr oder weniger künstlich irgendwie noch frisch gehalten, sag ich immer. Und dann irgendwie ab 50, 55 dann ganz normal in die Wechseljahre entlassen.
Du beschreibst das sehr nett. Zeit.
Ja, oder? Ähnlich. Ein bisschen Humor brauchen wir ja auch, wenn es um Hormone geht, oder?
Ja, das ist schön.
Ist es denn so, dass du die Hormone tatsächlich dann von der Entfernung der Eierstöcke bis zum Eintritt der Wechseljahre praktisch, also künstlich herbeigezeugten Eintritt der Wechseljahre nimmst?
Ja.
Okay. Und bist du jetzt im Grunde genommen so insofern in einer Behandlung, dass proaktiv auch auf dich wieder zugekommen wird, von wegen, hallo Sarah, jetzt ist ja noch lang hin, aber wenn du dann irgendwann auf die 35 zugehst, dass es dann, dass die Klinik oder der Arzt oder im Grunde genommen deine Gynäkologin nochmal anklingelt, oder ist das tatsächlich alles nur bei dir und du könntest eigentlich, wenn du sagst, Kinderplanung ist jetzt doch schon abgeschlossen, könntest du morgen anklopfen? Ist das, also von wem geht das aus? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da was Strukturelles, dass man da irgendwie aufgefangen wird? Also es ist ja nicht so, als wenn du es vergessen würdest, aber
gibt's da ein System? Weiß ich tatsächlich nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es ist halt dann meine Bringschuld, wenn ich das mal so formulieren darf, dass ich mich dann drum kümmern muss. Ne? Und also ich sag mal so, wenn die Familienplanung dann irgendwie mit 31 abgeschlossen sein sollte, wie auch immer, dann warte ich auch nicht noch bis 35. Ne? Also da werde ich auch den Teufel tun. Ich weiß nicht, wie da irgendwie die Situation aussieht. Aber eigentlich, also ja, ich bin froh, wenn die raus sind irgendwann. Und aber zu 100% da bin ich auch kein Experte. Das liegt noch so ein bisschen in der Zukunft. Ne?
Genau, wie gesagt, da kümmert sich mit Ü30 kann man sich darum kümmern.
Genau,
Genau. Jetzt aber nochmal vielleicht rückblickend oder jetzt so auf die letzten Jahre nach der Therapie. Hat sich irgendwas für dich verändert? Du hast jetzt vorher schon mal angedeutet, dass du schon mal bei den jährlichen Untersuchungen, dass ihr da schon mal Scherze macht, dass du jetzt in der Brust weniger spürst, was die Hitze und Kälte angeht. Aber auch so für dich im Leben, im Gefühl, dass du dich auch jetzt gar nicht auf das Körperliche bezogen, aber dass du dich, ich sag mal, freier fühlst, dass du dich befreit durch deine Entscheidung damals fühlst.
Total. Ja, also zu 100%. Also ich muss sagen, auch wenn irgendwie der Ultraschall einmal im Jahr ansteht, ist man schon, rennt man jetzt nicht jubelnd zum Brustzentrum, das jetzt nicht. Man ist, ein Mini-Restrisiko bleibt natürlich bestehen und ich bin da relativ entspannt, aber natürlich trotzdem einmal kurz drüber nachdenken, tut man auch jährlich dann vor solchen Terminen. Aber so unterm Strich bin ich schon, fühle ich mich viel, also so erleichtert einfach, dass ich diesen Weg auch gegangen bin, weil das ist natürlich diese 90% jetzt irgendwie nicht mit 27, aber so lebenszeitmäßig betrachtet, ist es natürlich schon irgendwie fast mit Ansage, habe ich immer so den Eindruck, wenn ich so die Zahlen.
Das ist mit Ansage,
nehme. Ja, und da bin ich einfach total froh, dass ich das machen konnte. Und ich finde, das ist auch immer so, man sagt ja auch immer, okay, man hat das Recht auf Nichtwissen, aber unterm Strich finde ich Wissen wichtig und versuche das auch immer irgendwie alle dafür zu begeistern, sich darüber zu informieren und testen zu lassen, weil man einfach ganz andere Möglichkeiten hat mit dem Wissen über die Mutation, ob man jetzt den prophylaktischen OP-Weg geht oder ob man in die intensivierte Vorsorge geht, ne, dass man dann ab 25 irgendwie einmal im Jahr ins MRT kommt, zweimal im Jahr gibt's dann die Sono. Das sind ja auch alles Möglichkeiten, die man mit Nichtwissen überhaupt nicht hätte. Ne? Also deswegen bin ich da immer so los. Es ist gut, seine eigenen Gene da irgendwie mal checken zu lassen, wenn es Anlässe natürlich gibt. Aber ja, also ich glaube, das ist natürlich, ich bin gesunde Mutationsträgerin, trotzdem stempel ich das immer so ein bisschen unter Schicksalsschlag ab bei mir. Und ich glaube, Schicksalsschläge verändern, also jeder Schicksalsschlag verändert einen Menschen. Und bei mir, ich habe dann gesagt, okay, ich möchte es irgendwie positiv nutzen, indem ich anderen Frauen Mut mache. Habe da dieses Jahr ein Buch drüber geschrieben, zwischen DNA und
Schicksal. Ja, ich habe es in der Hand. Ich kann einfach mal die Kamera halten.
Und wo ich einfach so meine persönlichen Erfahrungen runtergeschrieben habe, aber auch eben medizinisch so die Basics erkläre und wirklich jede Möglichkeit da vorstelle, einfach auch um mein Wissen weiterzugeben und Frauen oder vielleicht auch Männern einfach zu zeigen, so hey, das ist irgendwie, das Leben ist nicht vorbei, nur weil man jetzt Mutationsträgerin wissentlich ist. Und ja, aber es hat sich schon unterm Strich sehr vieles positiv verändert, weil man einfach Momente viel mehr zu schätzen weiß. Ich glaube, was gerade junge Menschen häufig haben, ist so dieses Gefühl, dass die Gesundheit so unantastbar ist, ne? Und dass man ja, halt absolut. Eben noch nicht so viele Berührungspunkte mit irgendwelchen Krankheiten hatte, vielleicht mal irgendwie die Großeltern, ne? Aber das war es dann häufig schon. Natürlich gibt es auch leider viele Ausnahmen. Aber ja, dass man da irgendwie sich immer so auf der sicheren Seite fühlt. Und das mit Anfang 20 war für mich schon, wo ich dachte, hui, das ist ja doch irgendwie, es kann auch schnell nach hinten losgehen, wenn das Ganze schief geht. Und da hat sich mein Leben schon sehr geändert, dass ich auch, glaube ich, meine Gesundheit viel mehr zu schätzen weiß als andere vielleicht in meinem Alter. Und auch Momente mit Freunden und Familie einfach wahnsinnig genieße und zu schätzen weiß.
Ja, glaube ich. Alleine, dass du gezwungen warst, solch eine Entscheidung für deine Zukunft zu treffen oder auch nochmal gefordert sein wirst. Klar, das verändert die Sicht aufs Leben, der Austausch mit Betroffenen, das total. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, aber ja. Macht Mut und sicherlich den Hörern auch, die deine Geschichte dann entweder im Buch oder jetzt auch hier hören
können. Genau, das Buch können wir nochmal dann verlinken. Zwischen DNA und Schicksal heißt das Buch. Du heißt Kobs mit Nachnamen, also von Sarah genau. Kobs.
Gibt's auf Amazon.
Genau, den Amazon-Link können wir nochmal reinstellen in die Shownotes, genauso wie den Link zum BACA-Netzwerk, wo Betroffene ihre Informationen herkriegen können oder sich auch dann vernetzen können. Ich gehe mal wieder ein bisschen eben zurück, weil ich wollte die ganze Zeit eine Frage stellen oder was sie sagen, aber dann wollte ich euch nicht aufhalten. Ich kann das nämlich ganz gut verstehen, dass du jetzt mit geradem Rücken, sage ich mal so, zu diesen Vorsorgeterminen gehst. Also wenn man so eine 95 beziehungsweise 97-prozentige Sicherheit, das nichts ist, getauscht hat gegen eine 90-prozentige Sicherheit, das was ist, das wollte ich eben nochmal so sagen. Ne? Das ist schon ein krasser schwarz-weiß Wechsel. Ne? Mhm. Also absolut. Das finde ich schon mega krass. Und du hast ja eben auch schon angesprochen, dass dann diejenigen, die dann auch wirklich so eine vererbbare Krankheit haben, in eine intensivere Vorsorge kommen. Also keine Mammographie, sondern MRT und Sono.
Mammographie dann geht zusteht. Dann ab 40 aber schon los.
Genau. Ja, setzt etwas eher ein. Aber ja, wie gesagt, dieses MRT, was sensibler ist, natürlich auch, was haben wir von Lisa letztes Mal gelernt, auch ein paar Fehlmeldungen rausgibt, wenn man viel mehr sieht, wie bei dir diesen Knoten zum Beispiel auch, der dann am Ende gutartig ist.
Aber besser so, ne? Gehen als andersrum, ne? Auf jeden Fall.
Ja, aber es bleibt immer noch die Entscheidung, und darauf wollte ich jetzt hinaus, will ich es wissen oder nicht? Weil in meiner Familie gibt es auch welche, die wollen es nicht wissen. Wurde es an mich herangetragen. Bei dir in der Familie wollten es aber alle wissen, oder gab es auch welche, die gesagt haben, ich lasse auf mich zukommen, ich möchte es nicht wissen?
Also in meinem näheren Umkreis kenne ich eigentlich keinen, der nicht getestet ist. Nee.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, wie es
dann vielleicht auch nochmal.
Es gibt ja immer so über Ecken nochmal Verwandte, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber um die Frage zu beantworten, ja. Man möchte das wissen.
Sehr gut. Ja, ich kann auch immer nur motivieren, das zu machen. Also nicht nur bei Brustkrebs, sondern wenn ihr irgendwie, ich sag mal, Prostata und Melanom oder Pankreas in eurer Familie habt oder alle drei verschiedenen Sorten, also keine einschlägige Richtung, sondern einfach nur viele Erkrankte, dann nehmt euch einen Termin bei der Humangenetikerin oder Humangenetiker und klärt das ab. Ne? Man hat ja Einschlusskriterien, die auch beim BACA-Netzwerk einsehbar sind und bei vielen anderen Seiten. Wie zum Beispiel mit deiner Cousine, da ist man sofort eingeschlossen. Da gibt's gar keinen, da musst du gar keine drei Verwandten raussuchen, sondern da ist schon klar, bei dem Alter. Da hast du den Freibrief, genau.
Genau.
Was bei mir aus der letzten Folge noch hängen geblieben ist, ist, dass ist per se eine auch relativ mit den ersten Termin eine psychologische Betreuung geben soll. Jetzt haben wir bei dir gehört, dass du familiär gut aufgefangen wurdest, auch vom Freundeskreis und auch jetzt schon, also speziell über deine Cousine dann schon vielleicht Bescheid wusstest. Hast du in deinen Gesprächen mit anderen Betroffenen aber auch mitbekommen, dass es da tatsächlich diese intensivere psycho-onkologische Betreuung dann auch gibt?
Gibt es, ja. Ich war tatsächlich auch selber zweimal bei einer Psycho-Onkologin. Ich glaube, einmal vor und einmal nach der OP. Hab dann aber für mich gemerkt und auch die Psycho-Onkologin, dass es halt auch irgendwie reicht. Ne? Man hat sich so einmal alles von der Seele geredet und das hat für mich dann irgendwie gepasst. Und genau, aber die Möglichkeit besteht, ja.
Okay. Ja, generell kommst du mir wirklich so vor, dass du da wirklich so sehr straight durchgegangen bist, ohne großen Struggle, ne? Also bei mir in der Familie bekomme ich da viel mehr Struggle mit, die dann natürlich, ja, wie du schon sagtest, von mir vor die Situation gesetzt werden. So, es ist jetzt soweit, ne? Du bist BRCA, ja, Betroffene. Und dann kommt diese ganze Überlegung. Ich glaube, bei dir war, wenn man das positiv nennen kann, diese ganze Zeit von der Erkrankung deiner Cousine bis zu deinem Entscheidungsweg, also so, heute ist jetzt OP-Tag oder du musst sagen, du willst oder nicht. Ich glaube, das war bei dir so die Phase, wo das bei dir reifen konnte und auch auch wirklich ja gereift ist, ne?
Ja, also, und ich bin natürlich durch meine Mutti auch immer so ein bisschen mit dem Thema aufgewachsen, da ich halt auch schon wahnsinnig sensibilisiert von klein auf irgendwie schon mehr oder weniger war. Und dann für mich auch, das hat, glaube ich, auch viel bewirkt. Ich glaube, hätte ich jetzt so null Plan von dem ganzen Thema gehabt, wäre das bei mir auch nicht so lockerflockig über die Hand gegangen. Ja, aber dadurch, dass ich halt auch so ein bisschen mit groß geworden bin und immer schon sehr viel wusste, auch damals mit meiner Omi, man stand sich so nah, man hat wirklich alles hautnah miterlebt, ne? Wenn der Katheter von der Lunge geleert würde und alles, also das habe ich halt alles mitgemacht, ne? Und auch das hat, glaube ich, ja, einfach noch die Entscheidung auch einfacher gemacht, weil ich meine Oma natürlich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf hatte.
Definitiv, das eint uns beide ja, das haben wir ja schon öfters mal besprochen. Ich habe auch meine Großmutter praktisch unter Morphium dann mit meinem Opa die Treppe hochgetragen und. Und ich glaube auch, dass deine Entscheidung, also ich will dir nicht zu viel da reingreifen, aber vielleicht kannst du gleich noch was dazu sagen. Ich glaube auch, dass deine Entscheidung, dass du das gemacht hast, viel von deiner Oma abhängt.
Ja,
weil total. Du das gesehen hast, wie man, also ich habe auch tatsächlich im Krankenhaus mit einem Schluss gefasst, warum ich nochmal Gas geben will, weil ich so nicht sterben wollte. Ne?
Ja.
Also auf diese Art und Weise wollte ich das nicht tun. Wir kennen uns ein bisschen, aber ich glaube, ich greife jetzt nicht so weit, dass das tatsächlich auch dein Grund war. Ne? Nee,
das stimmt. Ja, das hat schon viel gemacht mit mir, ja. Auf jeden Fall. Wobei man natürlich heute, um jetzt ja nicht irgendwie völlig den Teufel an die Wand zu malen, wenn Brustkrebs natürlich heutzutage früher erkannt wird, dann hat man häufig auch schon gute Chancen. Ne? Ja.
Sagte Lisa auch im letzten Mal, ich weiß nicht, ich glaube, das hat sie bei 83% oder was?
Ja, ich glaube, also um die 80%,
dass man da Chancen hat.
Ich glaube schon, ja.
Meine Idee oder mein Gefühl war eben nur, dass jemand, der in der Familie schon sowas miterlebt hat, der dazu wesentlich bereiter ist, da in diese Prävention zu gehen und das was machen zu lassen, als wenn du total unbedarft da reinkommst. Ne? So wie wir jetzt. Also ich glaube, für mich mit Krebserkrankung ist es auch wesentlich klarer, das zu tun, als wenn du jetzt da unverblümt jemanden auf der Straße triffst, den fragst, ob er das machen würde, der noch keine Krebserkrankung in der Familie hatte oder so, die würden, glaube ich, ganz anders reagieren.
Ja,
ne?
Die Leute haben sich noch nie damit auseinandergesetzt. Nein. Also mal ebenso kannst du das gar nicht beantworten. Nee. Aber ich denke, bei dir ist tatsächlich die Geschichte deiner Familie im großen Ganzen schon also nicht vorteilhaft bezüglich der Krankheit, aber bezüglich eurer Offenheit innerhalb der Familie gewesen. Total. Also, dass man da einfach den Rücken gestärkt bekommen hat, dass man sich überhaupt offen austauschen konnte. Weil, das hatten wir ja gerade schon angeschnitten, das ist längst nicht überall so. Und da kannst du dich, glaube ich, wirklich glücklich schätzen, dann so aufgefangen worden zu sein auch.
Ja, absolut. Ja.
Sarah, kannst du noch ein bisschen über deine Arbeit, was du jetzt so machst, erzählen? Also wir haben eben schon mitgekriegt, du bist da straight reingegangen und auch straight raus. Du weißt schon, was du spätestens mit 35 machen möchtest. aber Was machst du denn jetzt in der Zwischenzeit? Weil man sieht dich ja tatsächlich, oder wir sehen uns tatsächlich öfters auf irgendwelchen, ich sag mal, einschlägigen Versammlungen oder Webinaren. Mhm. Was tust du gerade im Moment, damit du andere Leute mit BRCA-Mutation aufklären kannst?
Genau, ja, jetzt im Brustkrebsmonat bin ich sehr viel irgendwie in Mönchengladbach unterwegs gewesen, weil ich hier halt eben wohne. Da war ich am Patiententag, was auch ein sehr schöner und emotionaler Vortrag tatsächlich auch war. Dann hier im Minto im Einkaufszentrum, da ist auch, die machen jedes Jahr, mittlerweile seit 3 Jahren, auch eine Brustkrebsveranstaltung, was auch ganz toll immer ist. Und ja, ansonsten, ich war jetzt Ende September am Hallo-Doc-Forum, also das kann man sich auch online noch anschauen. Da ging es auch so eine Brustkrebsveranstaltung. Also ja, ich werde immer mal irgendwo eingeladen und schwöre dann darum und erzähle so ein bisschen von meiner Geschichte, so wie auch jetzt hier im Podcast. Und natürlich ansonsten bin ich tatsächlich auf LinkedIn auch sehr aktiv mit dem Thema, um da einfach irgendwie Awareness auch so ein bisschen, ja, für die Arbeitswelt zu sensibilisieren bei dem Thema. Und natürlich ganz viel jetzt durch mein Buch, ne? Das, ja, da werden die Menschen auch aufmerksam drauf. Und das freut mich natürlich, weil ich jetzt regelmäßig schon von Frauen Nachrichten bekomme, die sagen, dass es ihnen echt weitergeholfen hat. Und das rührt mich natürlich total, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist die schönste Belohnung, ne?
Genau.
Total, ja.
Hast du denn, also die Empfehlung zum Buch, zu dem BRCA-Netzwerk vielleicht, aber darüber hinaus noch persönliche Tipps an Betroffene. Was waren vielleicht Schritte, Gedankengänge, irgendwie, ja, einfach Fingerzeig, den wir jetzt nochmal mitgeben könnten für die Leute?
Ja, also man sollte in erster Linie nichts übers Knie brechen und sich da wirklich auch seine Zeit nehmen, die man braucht, um solche Entscheidungen zu treffen, für welchen Weg man sich entscheiden möchte. Jetzt natürlich als prophylaktisch Operierte kann so noch ein bisschen erzählen, dass ich es ganz schön finde, wenn man sich irgendwie verabschiedet von seinen Brüsten, also einfach um diesen Trauerprozess, weil man gibt natürlich seine Brüste her für seine Gesundheit und das ist natürlich kein Mini-Eingriff, ja, also das geht halt auch, ich glaube, über 4 Stunden ging es bei mir, dass man da auch einfach sich Zeit nimmt und sich auch irgendwie so ein bisschen verabschiedet und irgendwie die neuen Brüste vielleicht auch so, ja, mehr oder weniger mit offenen Armen empfängt oder zumindest offen dafür ist. Und dass man sich da aber auch zu keiner Zeit irgendwie stressen sollte. Das Körpergefühl, das braucht wieder auch einen Moment, bis sich das wieder gefangen hat und neu entwickelt hat nach so einem Eingriff. Und dass man sich da einfach die Zeit nimmt und die Dinge tut, die einem selbst gut tun, um diesen Heilungsprozess sowohl körperlich als natürlich auch psychisch irgendwie voranzutreiben. Und erzähle ich auch im Buch mehr drüber, wo ich dann irgendwie sage, okay, vor der OP solltest du dir am besten noch ein Herzkissen anschaffen. Das nutze ich tatsächlich auch immer noch, weil das einfach, ja, angenehm ist. Ne, um, beim Schlafen, gerade wenn man sich die ersten Male irgendwie auf die Seite legt und so. Das ist ein guter Tipp. Dann natürlich die ersten Wochen Sport ist kein Thema. Also das geht natürlich nicht. Man darf die Arme auch nicht über Kopf nehmen. Also das ist, glaube ich, 90 Grad höher nicht angesagt. Wenn das mal passiert, okay, ist das aber auch alles kein Beinbruch. Ich glaube, unterm Strich muss man einfach auf seinen Körper hören. Also da gibt's ganz viele Kleinigkeiten, die ich jetzt irgendwie noch so runterbeten könnte, aber unterm Strich einfach auf den eigenen Körper hören, was der sagt, wie weit man schon gehen kann wieder nach einem Eingriff, ob sich was gut anfühlt, ob sich was schlecht anfühlt und ja, sich einfach auch nicht zu stressen, die Zeit nehmen, um ja auch psychisch damit wieder am Reinen zu sein. Weil das ist schon ein ganz schöner Ritt, den man da macht, ne? Also das weiß ich bei mir auch, als ich dann irgendwie wieder zu Hause war, habe ich auch erstmal einen Tag geweint, ne? Weil ich irgendwie total stolz war, dass ich das geschafft habe. Das ist auch noch ein guter Punkt, dass ihr auf jeden Fall stolz auch stolz sein auf euch sein sollte, ja, egal für welchen Weg ihr euch entscheidet. Und habe gedacht, so Wahnsinn, ne? Das ist, also was habe ich da gerade irgendwie über die Bühne gebracht und durchgezogen und keine Ahnung und war erstmal so völlig verwirrt, aber dass man sich da auch einfach die Zeit gibt, um sich wieder ganz in Ruhe zu sammeln.
Das ist auch das, ich glaube, das ist der beste Tipp, Sarah, Zeit lassen.
Ja.
Das ist, es ist nichts akut gerade, also genau. Es ist nichts, wo hängt nichts von Leben und Tod ab und man kann hingehen Man kann sich aufklären lassen mit Silikon, ohne Silikon, auf Muskel, unter Muskel. Ne? Also das ist ja irgendwie tausend verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und dann kannst du dir Zeit lassen. Das sollte jetzt keine 2 Jahre sein, denke ich mal. Also je nachdem, welches Alter man ist, ne, kann das natürlich auch natürlich mehr Zeit haben. Aber ja, ich glaube, dieses Zeit lassen ist, wenn da schon Krankenhaus irgendwie drauf hindrängen will, dann müssen wir das nächste Woche machen, dann frag lieber nochmal woanders nach.
Auch da muss das Bauchgefühl passen bei den Ärzten. Genau. Das ist auch immer noch ganz wichtig, ja.
Das ist wichtig. Also man kann sich ruhig mit der Entscheidung Zeit lassen. Das war nochmal ganz gut. Das hatten wir gar nicht so besprochen. Das finde ich, das ist wirklich ein guter Tipp.
Ja. Vielen Dank für deinen Einblick.
Ja, vielen Dank, Sarah. Sehr gerne. Und wir sind mal gespannt auf die Reaktion. Schreibt uns gerne bei Instagram, folgt uns gerne bei Instagram, schreibt uns eine E-Mail, irgendwas, oder nicht irgendwas, sondern auf irgendwelchen Wegen, das dürft ihr euch aussuchen.
Ihr dürft Fragen auch gerne weiterleiten, das ist auch kein Schema.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, wir würden nämlich dann auch die persönlichen Fragen, die ihr habt, an Sarah auch weiterleiten.
Ja.
Das war genau meine Idee, Sarah, dass du die vielleicht dann direkt beantwortest, weil wir können es definitiv nicht. Wir beide haben da keinen Einblick drin. Man kann zwar sagen, wie man sich vielleicht als BRCA-Betroffener fühlt, aber Männer haben keine Vorsorgeoperation, da gibt es nichts. Bist du dann unsere Ansprechpartnerin für die Zuhörerinnen.
Genau.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Dankeschön.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Auf jeden Fall.
Danke, Sarah. Bis dann.
Ciao, ciao.
Das war Krebs. Was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.